Das macht eine Podcast-Folge, bitte. Und damit herzlich willkommen.
Oh Mann.
Willkommen, Justin.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung.
Willkommen, Marco.
Ja, hallo.
Marco springt heute ein, weil drei Moderatoren nicht konnten. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass du heute hier bist und mal die Moderatorseite kennenlernst. Das ist bestimmt eine Bereicherung für dich und für uns, hoffentlich.
Das denke ich auch, ja.
Und Justin, du hast die Predigt gehalten in der Jugend,
yes.
Worauf wir sehr stolz sind, worüber wir uns fast rühmen würden, wenn wir es dürften, aber wir rühmen uns nur Christus.
Richtig.
Natürlich.
Amen.
Ich wollte mit einer Frage einsteigen. Wie war deine Woche so? Du hast den Brasilienabend moderiert, du hast eine Predigt vorbereitet und du bist erkältet. Mm. Und du bist im Podcast.
Wirklich, die Woche war richtig, richtig anstrengend. Boah, es war wirklich so krass. Also, ich arbeite ja als Werkstudent, also halbtags quasi auch. Habe diese Woche 3 Tage gearbeitet, jeweils 6 Stunden. Habe darüber hinaus dann ab Montag morgens quasi den Brasilienabend durchgängig vorbereitet, bis Mittwoch vor dem Brasilien-Missionsberichtsabend, was sehr, sehr stressig war, was sehr, sehr viel Arbeit war. Und dann habe ich Donnerstagmorgen direkt angefangen mit der Predigtvorbereitung, mhm. Und habe das halt dann bis Freitag vor der Jugend noch so durchgezogen.
Also ich saß quasi die ganze Woche. Oder meinst du die letzten Sachen vorbereitet?
Also ich habe mir den Text vorher schon angeguckt, vor 1-2 Wochen glaube ich.
Und dann schwanger gegangen?
Mit dem Text schwanger gegangen, genau. Und dann war es halt dann vorgestern Abend soweit. Und dann habe ich eigentlich alles aufgeschrieben. Ne? Also in meinem Kopf war das Konzept so quasi schon fertig. Mhm. Ich habe den Text schon ziemlich ausgearbeitet und so, mir Markierungen gemacht und Sachen recherchiert und so. Und musste quasi das Skript nur noch runterschreiben und dann halt Veranschaulichungen suchen, Anwendungen finden und so.
Das ist genauso wie Jesus in Chosen, in Staffel 2. Er überlegt die Bergpredigt wochenlang und dann weckt er Matthäus nachts und sagt, so, jetzt habe ich, jetzt können wir es aufschreiben. Wahrscheinlich genau so.
Kann ich gesehen.
Ich meine, es ist halt reingedichtet so in den
Kontext. Die zweite Staffel kenne ich auch nicht.
Wir haben die jetzt zufällig letzten Tage zu Ende geschaut. Da macht es auch so, ist voll interessant. Also er hat die ganze Predigt im Kopf schon und erst dann schreiben die die auf.
Es hilft halt, den Text oder die Predigt so im Kopf zu haben oder vor allem den Text im Kopf zu haben, weil man läuft dann durchs Leben und man findet irgendwo auf einmal Situationen, wo man denkt, oha, das ist wie in dem Text, den ich predigen soll oder so. Mhm. Ja, also man findet voll schnell Parallelen, Veranschaulichungen und so und kann dann halt gezielt danach im Alltag auch suchen oder halt die beiläufig irgendwie mitbekommen. Das ist richtig Hammer. Aber auch man denkt einfach darüber nach. Man denkt darüber nach, macht das Sinn, wie ich den Text verstehe und ist das eine sinnvolle Einteilung und sowas alles. Ja. Aber es war insgesamt halt eine sehr anstrengende Woche für den Kopf, eine sehr volle Woche und ich bin sehr dankbar, dass das jetzt so vorbei ist. Also es hat Spaß gemacht und ich habe das sehr gerne gemacht, aber es ist doch schön, wenn so eine stressige Woche dann vorbeigeht.
Ja, hoffentlich heute dann so eine smooth landing für die Woche.
Ja, morgen mit, dann noch Eventsabend, ne?
Ja, aber musizieren ist ja, das ist ja nichts, ne? Es geht ja so von der Hand, wortwörtlich.
Machst du morgen auch was musiktechnisch?
Ja, ich glaube, ich spiele bei 2, 3 oder so Liedern.
Bass.
Okay. Das passt schon.
Oha, wenn Leute diesen Podcast hören, ist der Abend schon gelaufen. Wir könnten jetzt so voll die Sachen mutmaßen und dann gucken, ob die wahr werden. Kein Spaß. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet tatsächlich. Oh. Besser gesagt hat das Internet Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Und ich hätte Bock, dass ihr beide antwortet. Wir können so machen, du zuerst, dann Marco. Einfach so sagen, was ihr denkt. Wir beginnen mal mit Kunstgalerie oder Konzert?
Konzert.
Boah, okay.
Ach so, nacheinander,
obwohl, nicht gleichzeitig. Ich meine, also, ja. Da hätte ich echt lange überlegt, aber gut, dass ihr eine schnelle Antwort habt. Mit Delfinen schwimmen oder auf Elefanten reiten?
Auf Elefanten reiten.
Auf Elefanten reiten. Ich habe Angst vor Wasser.
Nicht mehr vor Delfinen. Die sind so groß wie du.
Naja, echt so mit Wasser und Tiere schwimmen, Orcas und so. Ich habe einfach
Horror-Szenarien. Ja, aber okay, Orcas,
die Delfine, klar, sind friedlicher, aber ich glaube, die können auch ein bisschen krass sein manchmal.
Und wenn du auf Elefanten reitest, heißt das, du bist irgendwo in Afrika, in der Savanne oder so.
Oh ja.
Das ist schon eine richtig coole Landschaft auch da. Richtig schön.
Stimmt. In Seven vs. Wild teilnehmen oder Strandurlaub?
Strandurlaub, sorry, ich habe jetzt erst geantwortet.
Boah, ich habe schon übelst Bock auf sowas wie Seven vs. Wild. Ich würde das, glaube ich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich nehmen.
Ja, sieht auch cool aus.
Ja.
Kochen lernen oder eine neue Sprache lernen?
Neue Sprache.
Das bringt mehr, ne? Für immer flüstern oder für immer schreien?
ich weiß. Vor
Schreien
es.
Nervt so.
Ja, voll. Also ich sag safe flüstern.
Ja, flüstern.
Okay, okay.
Weil es gibt ja auch Mikros, ne? Du kannst sogar noch predigen im Flüsterton.
Ja, stimmt.
Aber smarter. Ich sag jetzt keinen Namen, aber es gibt Prediger, die, deren Stimme grenzt schon ans Schreien. Scherz, nein, nein.
Würdet ihr lieber immer einen Gartenzwerg auf der Schulter oder eine Luftpumpe mit euch tragen?
Luftpumpe.
Ja, doch, auch die Luftpumpe.
Auf der Schulter, muss man den balancieren?
Ich weiß das auch nicht. Hast du einen Riemen oder musst du ihn stützen?
Luftpumpe ist auch gut, wenn du mal ein Fahrrad hast, was platt ist oder ein Ball, der platt ist oder so. Das kann man immer gebrauchen, ne? Ein Gartenzwerg ist halt einfach da.
Zum schönen Aussehen, nicht mal das.
Würdet ihr lieber gehorsam sein oder gute Argumente finden, die gegen den Auftrag sprechen, nur um ihn am Ende dann doch auszuführen?
Lieber gehorsam sein.
Lieber gehorsam sein.
Und dann sind wir mitten im Thema.
Was für eine Überleitung. Stark.
Krass, ne?
Ich hab gar nicht gemerkt, dass es nie richtig ist.
Ich auch nicht, echt. Ich, hab's nicht
ich wollte sehen. Einfach so einfach ins kalte Wasser werfen. Nicht dich, Marco. Keine Angst.
Mehr. Achso. Die Delfine kommen sonst, ne?
Ne, okay. Also wir sprechen über Ananias und wie er gehorsam war, obwohl er gute Gründe hatte, nicht gehorsam zu sein.
Mhm.
Aus seiner Sicht gute Gründe, nicht aus Gottes Sicht natürlich. Und du hast angefangen mit dem Auftrag von Ananias, dass Jesus ihm erscheint und ihm sagt, was er tun soll.
Mhm.
Und da will ich mal einfach so vorneweg fragen, was würdest du sagen, wozu sind wir als Kinder Gottes beauftragt? Wenn Jesus zu uns kommen würde und uns einen Auftrag geben würde, oder welchen hat er uns schon gegeben?
Also ich denke da immer sofort an den Missionsauftrag, den Missionsbefehl, den wir finden, Matthäus 28. Weil das, es heißt eben schon, also wir übersetzen das ja oder überschreiben das mit Missionsbefehl, Missionsauftrag, den Jesus auch nicht limitiert. Ne? Er sagt nicht, wenn du irgendwie voller Evangelist bist, dann mach das, dann geh zu allen Nationen und mach sie zu Jüngern und so. Oder wenn du schon so und so viele Jahre im Glauben bist oder wenn du keine anderen Dienste hast, dann mach das. Und dann, es geht einfach allen Nachfolgern Jesu. Ne? Mhm. Also macht, geht hin zu allen Völkern, macht zu Jüngern und so weiter, lehrt sie zu halten und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also dieser Missionsbefehl, Missionsauftrag steht, finde ich, ganz oben auf der Liste oder auf der, ja, auf der Liste, die Jesus unseren Aufträgen gegeben hat. Aber ich finde natürlich auch gefühlt hunderte andere Aufforderungen, was wir machen sollen, was wir nicht machen sollen. Musst du da zum Beispiel an, ich glaube, Petrus sagt das, dass wir heilig leben sollen, weil Gott heilig ist. Ne? Also seid heilig, denn ich bin heilig, wird da zitiert, dass Gott das sagt. Und ich finde, das beschreibt eigentlich schon ziemlich gut und ziemlich umfassend alle Aufträge, die wir so haben in der Bibel, wie wir sein sollen und nicht sein sollen. Wir sollen heilig sein und das entspricht ja Gottes Wesen. Wir sollen so sein wie Gott, weil Gott ist ja heilig, ne? Wir sollen uns nicht dieser Welt anpassen sozusagen, also im Sinne von in dieser Welt leben, in den Dingen der Welt leben. Wir sollen der Unzucht fliehen, wir sollen Vater und Mutter ehren, wir sollen zu Gottes Ehre arbeiten und so weiter. Und das alles ist eigentlich zusammengefasst, finde ich, in diesem seid heilig, denn ich bin heilig, sagt der Herr.
Und wir sind ja, also wir beide, sind ja schon lange in dieser Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marco.
2019, ne?
Ja, mehr, vier Jahre ungefähr.
Mhm.
Ja. Oder ein bisschen kürzer, glaube ich sogar, aber um den Dreh genau.
Mhm. Also ich meine jetzt, von uns gesprochen, wir sind hier aufgewachsen in der Gemeinde. Und du hattest ja schon so mehrere Aufträge in dieser Gemeinde. Also du bist oft in der Musik, du bist in der Jugendleitung jetzt mittlerweile, du hattest dieses Dirigentenseminar.
Jo.
Leiterschaftskurs wahrscheinlich auch.
Homiletikkurs hatten wir auch mal.
Also ganz viele Aufträge. Wie war das für dich, beauftragt zu werden? Also wie hast du gemerkt, was dein Auftrag ist und welchem Auftrag du nachgehen solltest? Auch im Blick auf Brasilien vielleicht. Also du kannst gerne noch viel von Brasilien erzählen und der Zeit davor oder währenddessen. Sehr interessant.
Also ich habe gemerkt, dass grundsätzlich die Aufgaben oder die Aufträge und die Dienste in der Gemeinde dann gekommen sind, wenn man, also so verantwortungsvolle Dienste, sage ich mal, ne, wo man irgendwie ein bisschen mehr Verantwortung hat, die sind dann gekommen, wenn man vorher schon eine lange Zeit treu in anderen Diensten einfach gedient hat. Also ich war jahrelang einfach nur in der Gemeinde so dabei, in der Jugend, also bis zur Jugend halt alle Gruppen besucht und so. Und in der Jugend fing es dann so an, dass ich halt, ich habe mich am Anfang meiner Jugendzeit sozusagen bekehrt. Und dann fing das so an, dass ich einfach versucht habe, überall zu dienen, wo ich kann. Ne? Mit den Gaben, die Gott gegeben hat oder auch manchmal mit Sachen, die ich vielleicht nicht konnte. Einfach versucht dann zu dienen. Und mit der Zeit kamen dann irgendwie auf einmal so Anfragen, könntest du dir vorstellen, vielleicht das zu machen oder das zu machen oder an dem Kurs teilzunehmen oder ja, diesen Dienst zu übernehmen. Beim Dirigentenkurs kam, war zum Beispiel einfach die Frage, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wer langfristig halt das Dirigat in der Gemeinde so übernehmen soll oder mit, da mitarbeiten soll aus der neuen Generation, sage ich mal, oder aus der nächsten Generation. Und deswegen haben die halt unter anderem mich und noch ein paar andere, also Dieter Winz und Daniel Braun aus unserer Gemeinde, zu diesem Seminar geschickt. Und dann mit Jugend kam das zum Beispiel. Ich war gerade mit diesem Dirigentenkurs fertig oder kurz davor, den zu beenden, 2020. Und dann dachte ich halt, okay, danach geht es für mich in, Chor, in die Chorarbeit und so. Bis dann Rudi und Gerd auf mich zukamen und so mein erstes Gespräch gebeten haben. Ich dachte, oh. Und dann haben die mich halt gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Jugendarbeit zu dienen, da also Jugendleitung mit zu übernehmen. Was für mich voll, voll krass war, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also zum einen, dass Rudi und Michi halt aufhören würden. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und zum anderen, dass sie mich, dass sie auf mich kommen, für den Dienst dort weiterzumachen. Ne? Ja, dann habe ich darüber gebetet und mit Andrea gesprochen. Das war das Jahr, wo wir geheiratet haben auch. Das heißt, für sie hat das ja auch einige Konsequenzen, dieser Dienst. Oder einfach so Folgen, sage ich mal. Aber es kam, Berufungen kamen irgendwie immer einfach durch, durch Dienen für mich. Also wenn man, man hat gedient, man hat irgendwas gemacht und hat sich irgendwie eingesetzt, hat ein Herz für den Dienst gehabt, den man gemacht hat. Und dann kamen so nach und nach einfach andere Dienste dazu oder andere Anfragen oder Aufträge sozusagen, ne? Mhm. Ja, wobei mit Brasilien war das irgendwie anders. Das kam irgendwie so, ich würde sagen, es kam eher ein bisschen random so. Also wir haben mal diesen Status da, diesen WhatsApp-Status gesehen mit der Anfrage. Und ich war eh, eh immer schon so, dass ich dachte, ja, wir könnten ja mal ins Ausland. Ich hatte richtig Bock, so einen Missionsansatz zu machen. Und für Andrea war es halt nicht so, nicht so einfach, dass sie einfach sagt, ja komm, wir gehen einfach jetzt und machen das ein halbes Jahr oder ein paar Monate oder so. Ne? Und dann habe ich diesen Status gesehen und habe sie dann angerufen, ob wir das machen wollen. Und ich habe eher schon so mit so einem Nein gerechnet oder mit so einem, ah, ich weiß nicht oder so, lass uns darüber reden. Aber sie hat sofort gesagt, ja, komm, schreib die mal an, die Missionsgesellschaft. Ne? Dann dachte ich, okay, irgendwie ist das anders. Also irgendwie ist das, also irgendwie macht Gott richtig viel da gerade in mir, in Andrea, zu der Zeit, und hat alles so heftig geführt und so, und so heftig, ja, das vorbereitet, also uns vorbereitet, so geistlich, aber auch so finanziell und so für alles gesorgt. Und deswegen war es mit Brasilien so ein bisschen anders, diese Beauftragung, sage ich mal, dahin zu gehen, ne? Es war irgendwie, wir dachten so, ja, warum nicht mal was anderes machen als das, was wir jetzt machen? Eine Zeit lang das zumindest ausprobieren. Und so kam das dann. So hat, also irgendwie merken wir trotzdem, dass hat Gott irgendwie voll so geführt, dass wir das machen sollten. Er hat uns voll irgendwie dahin hingebracht in diese Richtung, dass wir uns dann dafür entschieden haben, das zu machen.
Also er hat so einfach gute Gründe geliefert dann von sich aus. Also Gott
ja,
hat
irgendwie schon. Nicht mal so argumentativ, geöffnet. Ne? Mhm. Sondern einfach genau, einfach Türen geöffnet, mhm. dass wir da dachten so, ja, komm, wir machen das. Also dass Andrea bereit war, dass ich dazu bereit war. Ihre Ausbildung war fast fertig und so. Und das waren irgendwie so mehrere Sachen, wo wir dachten, ja, machen wir jetzt. Mhm. Und das hat Gott auch so gesegnet und geführt.
Hast du denn bisher cool. jede Dienstanfrage auch angenommen? Immer wenn du gefragt wurdest, mit all diese Seminare oder Vorbereitungen, Leiterschaft und all sowas?
Ja, schon. Ja, ich glaube schon. Weil ich einfach auch sehr, sehr dankbar war, dass mir sowas zugetraut wurde, mhm. oder dass ich auch da einfach gesehen wurde quasi und beachtet wurde. Und das war für mich auch voll, ist für mich voll die große Wertschätzung, dass andere Leute sich Zeit nehmen, um in einen zu investieren. So, ne? Dass sie ihre Freizeit dafür opfern und so. Mhm. Ich weiß noch, ich wurde bei der Teenie mehr angefragt, in der Teenie mitzuarbeiten. Mhm. Da habe ich dann, ich glaube, ein halbes Jahr oder so ein Praktikum gemacht. Und mich dann aber dann dagegen entschieden, sozusagen, ne? Mit Markus
Nach
und
Dennis. Vor der Jugendzeit.
Ja, genau. Ja, okay. Markus Penner und Dennis Riedke haben dann, wir haben zusammen gesprochen. Mhm. Und dann habe ich denen gesagt, dass ich mich da eher nicht so sehe. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchen Gründen das war. Aber nicht immer alles angenommen, sondern ja. auch geguckt. Oder auch manche Dienste dann leider aufgegeben, so wie Chor zum Beispiel, was ich richtig gern gemacht habe. Und das war ja während Corona, gab es kein Chor und dann fing es mit Jugend an und hat sich so verlaufen irgendwie, ne, dann war ich halt in der Jugendarbeit drin und im Chor auf einmal nicht mehr. Ja. Wobei Chor ja schon richtig Spaß macht, ich das gerne mache. Kleine Werbung für Chor hier an der Stelle.
Oh yes, Leute.
Also es ist wirklich, wirklich Hammer. Also es ist wirklich eine richtig Hammermöglichkeit, um einfach auch zu lernen, zu dienen und so, also beständig zu dienen.
Du musst dabei sein, um das am Ende vorzutragen.
Genau,
jetzt verlangt so eine Gebundenheit, oder sagt man?
Ja, so
Commitment.
Eine ja, genau.
Verantwortung, ne?
Und Pflichtbewusstsein. Bist, ja, genau. Ja. Genau, so Pflichtbewusstsein, ja, das ist gut. Und du wirst selber halt auch voll zugerüstet durch den Chor, ne? Durch Lieder, du singst ja geistliche Texte, du denkst über geistliche Themen in den Chor nach und so, also es ist wirklich eine richtig coole Möglichkeit.
Du hast 2 Stunden lang Worship-Session. Hm. Leute fahren zu Worship-Konzerten, aber die müssen einfach nur zum Chor gehen, weil ich das jede Woche haben.
Haben ja auch gute Verheißungen auf Singen von Liedern, ne? Dass wenn man voll Heiligen Geistes wird und so. Hm. Ich wollte einmal sagen, ich fand deinen Titel sehr genial, Justin. Hm. Der war sehr stark.
Wie war der nochmal?
Willst du sagen oder soll ich sagen?
Zweifellos Licht.
Zweifellos ein Licht. Also
zweifellos ein Licht, genau. Und dieses doppeldeutige zweifellos. Also er war quasi auf jeden Fall ein Licht, aber war er auch ohne Zweifel Licht.
Ja, ja.
So, und das war richtig stark.
Der rhetorische Boss.
Und du hast auch erzählt, dass du da schon mal drüber gepredigt hast, über diesen Text. Mhm. Wie war das denn beim ersten Mal? Ist dir Hananias überhaupt so ins Auge gefallen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe deine Predigt nicht mehr so vor Augen. Interessant, dass sich alle an Roy Regals erinnern können. Da kann man mal sehen, wie krass einschneiden solche guten Veranschaulichungen sind. Ne? Aber wie war das da beim ersten Mal? Kannst du dich noch daran erinnern? Ist dir Hananias irgendwie aufgefallen oder hast du gar nicht so richtig über ihn nachgedacht?
Ja, das, beim ersten Mal war das so, also ich habe diese Verse mit Hananias gar nicht so stark beleuchtet in der Predigt. Ich habe die halt mit vorgelesen und so, kurz gesagt, was da passiert ist, aber jetzt nicht so ins Detail gegangen wie jetzt in dieser Predigt. Und in der letzten Predigtvorbereitung dachte ich so, boah, Hananias wäre ein richtig cooler Charakter, also ein richtig guter Charakter, um mal über ihn zu predigen, so, ne? Ich habe mir dann so eine Liste quasi gemacht und habe ihn auf meine, also noch zu predigende Texte sozusagen, ne, eine Liste gemacht über, oder Wunschtexte, über die ich gerne mal predigen würde. Und da habe ich Hananias draufgeschrieben und dann haben wir halt diese Reihe Lichtsein geplant und dann habe ich Hananias da auch mit reingebracht in diese Reihe. Ja, und Hananias war für mich vorher auch tatsächlich gar nicht so bekannt irgendwie. Also hätte man mich gefragt, hätte ich, glaube ich, auch nur gesagt, es gibt Hananias und Sapphira, also Apostelgeschichte 5, ne?
Ja.
Aber ihn hätte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber ich fand irgendwie richtig Hammer, wie er ein Licht war. Er war so unscheinbar irgendwie. Er scheint so voll der, also im Schatten zu stehen quasi, nicht so im Vordergrund zu stehen. Aber war voll krass ein Licht und hat voll ehrlich auch seine Zweifel vor Gott gebracht und so. Das fand ich voll stark irgendwie. Also voll, voll interessant und eben auch ein guter Text zum Predigen, dachte ich.
Ja, das hört sich echt gut an. Da war noch eine Sache, die du so stark hervorgehoben hast, mit diesem, dass er sofort erkannt hat, dass es Gott ist. Also für ihn war gar keine Frage, wer spricht denn da überhaupt, ne? Mhm. Das fand ich eine sehr interessante Beobachtung. Du hast gerade schon ein bisschen über deinen Dienst erzählt, so. Und jetzt ist es ja bei den meisten, so wie bei dir, dass man einfach gewisse Dinge tut und ausprobiert. Ne? Mhm. Also man hört ja oft nicht diese Stimme von Gott oder so.
Ja.
Jetzt wollte ich dich aber trotzdem mal fragen, kennst du doch Situationen aus deinem Leben, wo du eventuell dachtest, boah, war das gerade Gott, der zu mir spricht, oder waren das meine eigenen Gedanken? Also hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt an, aber vielleicht gab es ja sowas bei dir irgendwann mal. Man kennt das ja so, ne? So Geistesblitze oder so. Mhm. Man hat immer so diesen Hader. Hä, bin ich das jetzt? Meine verrückte Euphorie Vorstellung oder meine Euphorie, genau? Oder ist das jetzt wirklich Gott, der etwas von mir verlangt?
Mhm.
Hast du da irgendwie eine Situation? Boah. Oder also ist natürlich jetzt natürlich, ne, ist gar nicht schlimm, wenn nicht, weil die meisten kennen es wahrscheinlich halt eher nicht, ne? Aber
Ich weiß nicht.
Ich glaube halt, die Frage wäre auch interessant für Jugendliche, wie unterscheide ich denn oder wie weiß ich die Stimme Gottes so, ne? Und aber vielleicht ist auch eine zu schwierige Frage, das verstehe ich natürlich
voll. Mir ist aber schon sehr spannend.
Ja.
Weil der Text ja auch voll klar darüber
spricht. Genau, und ich fand es so genial, dass du das so hervorgehoben hast. Und das stimmt ja, ne? Er wusste sofort, was abgeht. So, oh, Gott spricht zu mir. Okay, ich antworte mal so, ne?
Voll. Ja, deswegen frage ich mich da aber auch.
Wie das abgelaufen ist?
Ja, auch.
Ja.
Aber ich frage mich dabei auch, wenn es so eindeutig ist, dass Gott zu einem spricht, dann müsste ich ja gar nicht darüber nachdenken, ob es das schon gab oder nicht, weißt du?
Interessanter Gedanke, ja.
Kann sein, aber vielleicht ist es auch nicht so.
Du meinst, wenn es so ist, dann weiß man es auch.
Dann weißt du safe, dass es von Gott war und dann hast du gar keinen Zweifel daran, ne? Also ich weiß nicht, also es gab bestimmt Situationen, ganz sicher, wo ich nicht aus mir selbst gesprochen habe, sondern wo Gott irgendwie durch den Heiligen Geist durch mich durchgesprochen hat. Ich kann jetzt keine konkrete Situation benennen.
Klar,
das ist irgendwie schwierig, das jetzt so zu fassen. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin bei sowas auch eher, glaube ich, vorsichtig, das nicht zu schnell in so eine Richtung zu deuten, sozusagen. Ne? Weil man kann jetzt so kommen und sagen, boah, Gott hat mir gestern das und das gesagt. Ich habe das gehört, wie er das gesagt hat oder das und das oder so. Und das kann ja auch sein, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich bin irgendwie vorsichtig damit, das zu schnell in so eine Richtung zu deuten. Weil der Heilige Geist wirkt ja in uns. Und er wirkt ja beständig in uns. Und er leitet ja auch unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten. Das heißt, im Optimalfall sind wir die ganze Zeit über irgendwie von Gott so geleitet in dem Sinne, ne? Ja, deswegen finde ich es schwierig, da jetzt zu sagen, es gab die Situation oder so. Aber
also bestimmt, ich finde die Antwort absolut zufriedenstellend. Ich finde das so interessant. Also du sagst ja, er leitet uns, natürlich auch hauptsächlich durch das Wort, ne? Ich habe auch mal eine interessante Begebenheit von Hans-Peter Reuer gehört. Der hat ja so Wandertouren gemacht in den Bergen, ne? Und da war es ja doch immer voll eisig und kalt und so. Und da war so eine euphorische Frau bei ihm und sie hat so erzählt, ja, Gott hat mir so hundertprozentig gesagt, ich soll ihr mitmachen, ne? Ich werde ihr richtig im Glauben wachsen. Und du kannst da halt nicht duschen in den Bergen, ne? Du hast da kein gutes Essen und so. Und nach 2 Tagen kam diese Frau auf einmal wieder zu ihm und sagte, ja, Herr Reuer, ich muss das hier abbrechen. Gott hat mir so deutlich gezeigt, dass ich hier eigentlich gar nicht hingehöre, so, ne? Und er hat auch den Schluss gezogen. Genau, was du meinst, man kann oft so einfach alles als die Stimme Gottes deuten und damit auch gefühlt so alles rechtfertigen und so, ne? Ja. Also, ist jetzt natürlich so ein bisschen amüsant, dass man so einfach das ausnutzt für sich oder eigentlich schon frech so, aber ja genau, ne, man muss da mit Vorsicht gehen und ich fand, du warst auch bei der Predigerkonferenz mit dabei, ne?
Nee, dieses Jahr nicht.
Ach so, wir waren dann im Seminar, ich glaube, das war mit Schrift und Heiliger Geist. Er sagte, ich fand diesen Gedanken gut, wenn man meint, etwas zu tun und das nicht mit der Schrift kollidiert, dann kannst du es auch tun, ohne ein schlechtes Gewissen, ob das jetzt wirklich Gott war oder deine eigenen Gedanken, weil du so oder so an sich nichts Schlechtes tust. Und ich fand das so einen guten Leitfaden, wie man mit sowas umgeht. Also wisst ihr, was ich meine? Er sagte, wenn das der Schrift widerspricht, dann kannst du auf jeden Fall sagen, es war hundertprozentig nicht von Gott.
Es kann nicht Gottes Wille sein.
Genau. Ja. Aber wenn es im Einklang mit Gottes Wort ist, vielleicht hat Gott zu dir gesprochen, vielleicht war es deine eigene Eingebung, aber nichtsdestotrotz, du wirst damit nichts Falsches tun, wenn du es dann tust. Und das fand ich einen richtig guten Leitfaden, vielleicht so mit dieser Thematik umzugehen.
Ja.
Fand ich voll genial.
Ich würde auch gar nicht unbedingt pauschalisieren, dass manche Menschen diesen Kampf kämpfen und manche nicht mit diesem, woher kommt gerade das, was ich denke. Aber ich glaube, dass es schon bei euphorischen Menschen öfter vorkommen könnte.
Ja.
Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass halt wirklich manche das nicht haben, manche schon, sondern in dem Sinne, dass einfach euphorische Menschen anfällig sind, weil ich meine auch, mich zu erinnern, jetzt nicht an konkrete Situationen, aber ich bin schnell zu begeistern, wenn ich von etwas wirklich so überzeugt werde. Ich bin richtig begeistert. Manchmal habe ich dann auch vermeintlich Geistesblitze, aber bin dann schon auf die Nase gefallen, wo ich merkte, ich wollte in eine Richtung einschlagen, die nicht schädlich war, aber wo ich wirklich Gottes Reden irgendwie instrumentalisiert habe fast, weißt du, wo ich dachte, gut, dass, wenn ich so fröhlich darüber bin, dass so richtig scheint, dann muss es ja von Gott kommen.
Das ist eben die Gefahr dabei.
Genau, voll.
Ja, und es gibt auch, also wir können ja schnell einschätzen, ob jemand, also ein anderer Christ, ob er so übelst der charismatischer Typ ist, also charismatisch per Definition, ne?
Ja.
Jetzt nicht im anderen Sinne. Oder ob er eher so ein gesetzter, ruhigerer Typ ist. Und ich glaube, dass die Wortwahl einfach auch schon eine ganz andere ist für die gleichen Sachen, die passieren. Also ich glaube, ein charismatischerer Typ würde sagen, boah, Gott hat mir heute gesagt, ich muss jetzt da in die Stadt gehen und muss da irgendwie zu dem und dem Typen gehen und das machen, hat Gott mir ganz klar gesagt. Und der ruhigere würde vielleicht sagen, ja, ich will heute in die Stadt gehen und da evangelisieren oder von Jesus erzählen, weil mir das wichtig ist, weil ich das irgendwie in der Bibel gelesen habe oder so, ne? Das heißt, es beschreibt eigentlich die gleiche Sache, aber die Wortwahl ist eine ganz andere, einfach weil der Typ, der es sagt, ein ganz anderer ist, sozusagen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja.
Ja. Ich glaube, am stärksten merkt man das dann auch, wie in dem Beispiel, was du erzählt hast, wie reagiert die Person, wenn es dann nicht gut läuft.
Ja, genau.
Weil das ist,
ja,
finde ich, ein sehr starker Marker.
Ja. Marker. Stark Marker.
der eben aufzeigt, so in dem Moment ist die Person auf einmal komplett enttäuscht von Gott, oder?
Ja.
Sagt, okay, jetzt ist nichts mehr von Gott auf einmal. Und da merkt man halt, es ist einfach so eine Ambivalenz da. Aber das ist echt krass, wie Hananias das sofort weiß. Und trotzdem mit Gott hadert so ein bisschen, oder? Mit sich hadert, mit seinen Gründen. Es hat mich direkt, und ich finde interessant, dass du das nicht erwähnt hast, an Mose erinnert.
Ich habe auch Mose überlegt, erwähnt? Das zu erwähnen, aber ich habe es nicht gemacht.
Aber ich meine, der kommt dir sofort in den Kopf. Ne?
Ja,
Mose,
ja.
Seinen 1000 Argumenten, dass, was waren seine Argumente? Er kann nicht reden, fällt mir sofort gerade ein.
Ja, genau. Das war das größte Argument auch für ihn, glaube ich. Deswegen kam ja Aaron dazu.
Ja, ja. Er sagt, einer kann reden, aber Hauptsache du gehst. Das fand ich auch krass. Und Mose kam nicht drum rum. Er musste trotzdem gehen und jemand anders redete.
Ich habe überlegt, Mose mit reinzunehmen, aber ich dachte, ich erspare das den Leuten aufgrund der Zeit,
ach so,
dass ich nicht zu lange mache.
Wäre ein Fässchen gewesen, ne? Ja.
Aber das sind, ich muss auch an die Predigt von Dieter denken dabei. No excuses.
Ich wollte es gerade sagen, tatsächlich.
Ja.
Erinnert mich auch noch.
Letztes Jahr in der Jugend und auch im Gottesdienst dieses Jahr im März, glaube ich, drüber gepredigt.
Cool.
Ja, genau. Ich fand auch ganz spannend, was du eben gesagt hast, Marco. Dass man irgendwie prüfen sollte, ob es mit dem Wort Gottes übereinstimmt oder nicht. Ne?
Mhm.
Ich habe auch überlegt, ob ich in der Predigt einen kurzen Exkurs mache zum Thema Träume und Visionen.
Mhm.
Weil das ist ja ein Traum, den Hananias hat, so eine Erscheinung, so eine Vision. Und das ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich, weil das voll auf der einen Seite richtig aktuell ist, aber vielleicht nicht für uns in unserem Kontext, sondern vor allem in der muslimischen Welt und so, ne, sieht man das, oder liest man das ganz, ganz häufig, dass die Leute irgendwie Träume hatten oder Visionen hatten, dass sie irgendwas machen sollten oder irgendwas irgendwo hingehen sollten oder was Bestimmtes lesen sollten oder mit einer Person sprechen sollten. Und dann haben die es gemacht und wurden auf Jesus hingewiesen oder haben von Jesus gelesen oder gehört und dann haben sie sich für Jesus entschieden, ne. Und das finde ich voll spannend, dass Jesus auf diese Art und Weise immer noch wirkt heutzutage. Habe mich aber auch gefragt, wie ist das bei uns denn heute? Also ich glaube nicht, oder ich würde von meinem jetzigen Standpunkt aus sagen, dass Gott zu uns in unserem Kontext jetzt gar nicht mehr so stark durch Träume und Visionen spricht und sprechen muss, weil er ganz, also gefühlt tausende andere Selbstoffenbarungsmöglichkeiten schon genutzt hat, vor allem durch sein Wort. Er hat sich durch sein Wort so heftig offenbart, wir haben es in unserer Sprache, wir können in jeder Ecke gefühlt eine Bibel kaufen und so. Und es ist überhaupt kein Problem für uns, das Wort Gottes zu lesen und es anzunehmen und so, ne? Aber vor allem in Kontexten, wo es eben schwieriger ist, das zu bekommen, sieht man schon, dass Jesus da häufig auch durch Träume spricht oder so. Auch bei diesem, in dem Buch Gottes Unfassbare Wege wird von Dimitri geschrieben, der im Gefängnis sitzt in Russland. Und ich kann mich nicht mehr ganz genau an die Geschichte erinnern, aber der irgendwie dann, ihm wird gesagt, deine Familie wird jetzt hingerichtet oder so. Oder wurde hingerichtet. Und er sitzt in seiner Zelle und hat so einen Traum, dass die Familie, und sieht, wie die Familie zusammensitzt und betet oder so. Dass sie halt nicht dass sie nicht ermordet wurden, sondern dass sie am Leben sind. Oder halt ihre Stimmen irgendwie gehört oder so. Also auch wie so eine Art Vision, die Gott geschenkt hat.
Mhm.
Weil es eben keine andere Möglichkeit gab, irgendwie jetzt was anderes, also eine andere Information zu bekommen, sozusagen, ne? Aber was du eben sagtest, Marco, weshalb ich darauf kam, ich finde es eben übelst wichtig, wenn man meint, boah, ich habe eine Vision von Gott bekommen oder einen Traum von Gott bekommen oder so, finde ich es richtig wichtig, das in allererster Linie im Wort Gottes zu prüfen. Weil sobald da irgendwas ist, also so klar der Traum auch zu sein gewesen scheint oder so, wenn da ein Gedanke von Gottes Wort abweicht, dann kann es nicht von Gott kommen.
Ja, so sind ja auch viele Irrlehren entstanden, ja, tatsächlich, ne? Zeugen Jehova und so.
Ja, genau.
Also würdest du schon sagen, du denkst, in unserer westlichen Welt gibt es das gar nicht oder eher sehr selten?
Ja, ich will keine absoluten Aussagen treffen, deswegen würde ich sagen, es gibt das sehr, sehr selten.
Ja.
Wahrscheinlich dann so als drastischen Umkehrpunkt, ne?
Ja.
In dem, wenn wirklich das Wort so weit weg von ihnen ist oder der Kontext so unchristlich oder so, dass es dann dazu kommen könnte, meinst du?
Ja, also ich, zum Beispiel? Wir können ja nicht irgendwie messen oder irgendwie begreifen, wie Gott das jetzt nutzt, genau, ne? Oder wo, ja, er es nutzt und wann und wieso und so. Aber ich glaube, man braucht zum Beispiel keine Vision oder keinen Traum, um jetzt in die Mission zu gehen.
Mhm.
Weil wir, ja, haben diesen Auftrag in der Bibel. Wir brauchen, ja, auch keine Vision dafür, keine Ahnung, dass man sich nicht besaufen soll, weil wir auch den Auftrag in der Bibel haben. So, wisst ihr, was ich meine vom Gedanken her? Also wir haben ganz, ganz viele Sachen in der Bibel schon, die Gott uns ganz klar gesagt hat. Wir kennen Gottes Wesen durch die Bibel auch. Also er zeigt ein Stück weit sich selber auch durch die Bibel. Ja. Und deswegen denke ich, muss man gar nicht auf solche Sachen warten oder so. Oder irgendwie hoffen, jetzt einen Traum zu bekommen, damit Gott irgendwie sagt, geh in die Mission. Sondern wenn es da steht, dann steht es da, ne? Und dann ist es unser Auftrag von Gott.
Ich denke, ein Äquivalent zu Träume haben oder Vision haben ist für uns oft, dass uns eine Bibelstelle nicht loslässt oder Konzepte in der Bibel immer wieder verfolgen oder auftauchen. Kennt ihr das?
Ja, voll. Ja.
Dass ihr, ja, zwei Wochen lang Kirche besucht und Bibel lest, immer kommt das gleiche Thema auf und ihr, ja, merkt, das muss irgendwas bedeuten.
Ja.
Ich glaube, das, ja, ist so etwas, was uns dann dienen kann, anstelle eines Traumes zum Beispiel.
Das war letztes Jahr, als ich mein Studium fertig gemacht habe und auf Jobsuche war. Und ich war übelst verzweifelt in der Situation, ne? Weil ich dachte, ich brauche unbedingt einen Job, ein bisschen die Wohnung zahlen und so,
ja,
Auto und alles Mögliche. Und wir haben so gebetet in der Zeit und dann war echt innerhalb von 2 Wochen oder so, waren 3 oder 4 Predigten, wo es einfach nur darum ging, Gott zu vertrauen. Und ich dachte so, Alter, Gott nutzt gerade diese 3, 4, 5 Predigten, einfach nur, um mir klarzumachen, vertrau mir. So, glaub daran, dass ich dich versorgen werde. Guck dir doch die Spatzen auf dem im Himmel an und so und guck, wie Gott sie versorgt. Warum vertraue ich nicht einfach,
ne? Ach du Elb, daran erinnere ich mich sogar noch. Er hat darüber gepredigt.
Ja, ich glaube, du hast in der Jugend darüber gepredigt auch.
Über das Gleichnis?
Nee, nicht über das Gleichnis.
Ach so, ja, über das Thema meinst du?
Ja, irgendwie, ja,
ja. Interessant, guck mal, ich finde das so genial. Und du hast aus diesen 3 Predigten das mitgenommen und Gott ist einfach in der Lage dazu, dass jeder aus dieser Predigt etwas für sich mitnimmt und das, ja, kann ein ganz anderes Thema sein. Ja. So, ne? Das ist so genial irgendwie.
Das also zeigt, wie lebendig Gottes Wort
voll,
ist. Ne?
Voll.
Ja.
Wenn man ab Vers 13 guckt, dann geht es ja so langsam um die Einwände, ne? Warum Gott oder warum Hananias eventuell nicht gehen wollen würde. Wisst ihr, was mir geholfen hat, da so ein bisschen tiefer einzutauchen? Weil man denkt, das ist so unnahbar, so, ne? Mhm. Also, ich habe mir einfach vorgestellt, dass ich ein Jude wäre, jetzt gerade in Israel, und Gott sagt zu mir, geh zu den Hamas und predige ihnen das Wort oder so, ne? Mhm. Und auf einmal habe ich gemerkt, was in Hananias vorgegangen sein muss.
Ja.
Der ist denen ja hinterher gehechtet, wie so ein Bluthund wirklich, ja, ne? Und Gott sagt, geh zu ihm so. Und ich weiß nicht, kennt ihr das so, wenn ihr irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie hat mir das nochmal gezeigt, wie krass verändernd Gottes Wort ist und auch das Thema Feindesliebe. Ich finde, das Thema Feindesliebe, das beschäftigt mich in letzter Zeit, weil ich denke, es ist menschlich gesehen unmöglich, seine Feinde zu lieben, ja, oder? Und ich finde, das passiert hier ja gerade.
Ja.
Oder in dem Moment später versteht Hananias, ja, das ist mein Bruder, aber in dem Moment dachte er das ja,
ja,
ne?
Ja.
Ich weiß nicht, habt ihr Erlebnisse, wo ihr so dachtet, man, warum sollte ich mich für diesen Menschen einsetzen, warum sollte ich ihm das Evangelium erzählen, das ist irgendwie schwierig. Erlebt ganz persönlich im Leben.
Boah, ich glaube.
Oder so gedacht, schon mal, die verdienen doch gar nicht, gerettet zu werden oder sowas. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal kamen mir solche Gedanken schon mal.
Also ich muss sagen, gerade jetzt in der aktuellen Situation, wenn man so gehört hat, was die Hamas so gemacht haben und so, oder was für Gräueltaten sie verübt haben und
man
so.
Man fühlt sich schon so mitverfeindet mit denen, aber nur durch diese Taten. Ne?
Ich hatte echt so eine Wut irgendwie auch.
Ja.
aber auch, weil ich irgendwie nicht verstanden habe, dass niemand was gegen dieses zum Himmel schreiende Leid macht. Ne, also, da sind so furchtbare Sachen passiert. Und ich denke so, Alter, es passiert irgendwie trotzdem nichts gegen dieses ganze Leid. Klar, Israel ist da jetzt unterwegs im Gazastreifen und so. Mhm. Und die operieren da auch an ganz vielen Orten und so. Also sind da am Kämpfen und so. Aber dass irgendwie auch die ganze Welt sich hinter die Hamas stellt und so. Oder gegen Israel vor eher stellt. Ne?
Oder hinter Gaza auf jeden Fall. Ja. Ne? Nicht jetzt unbedingt hinter die Hamas. Ja, aber stimmt. Ich war stimmt. auch sehr erschüttert, wie viel Unterstützung, kann man das so sagen, die bekommen.
Ja, schon. Ja, und das hat mich irgendwie so aufgewühlt und dachte so, boah, Gott, das ist so unfair. Mhm. Das ist so heftig unfair. Bei jedem anderen Land, das so attackiert werden würde von einer Organisation oder Terrororganisation, da würde die ganze Welt aufspringen und irgendwie eingreifen. Nur bei Israel macht das irgendwie keiner so richtig. Mhm. Und das fand ich irgendwie, das hat mich richtig aufgewühlt. Und ich war irgendwie auch einfach so wütend auf dieses Leid, was da angerichtet wird. Und ich dachte, man muss das Leid doch beenden. Das kann doch nicht sein, dass es einfach so fortgesetzt wird jetzt, ne?
Genau, und ich denke, so hat sich Hananias in diese Richtung wahrscheinlich auch gefühlt, ne? Warum sollten wir ihm jetzt so Gutes tun und ihm auch noch die Augen auftun? Und an dieser Stelle ist mir so heftig Gottes Feindesliebe klar geworden. Und ich bin einfach mal einen Schritt, ich habe mal einfach mich persönlich angeblickt. Und die Bibel sagt, Marco, auch du warst Gottes Feind.
Ja.
Und stell dir mal vor, Gott wäre so mit dir umgegangen, wie du mit deinen Feinden umgehen willst. Das fand ich so krass.
Stimmt.
Und das ist hier, was Hananias lernt so gerade irgendwie. Oder was wir auch lernen müssen. Ne? Das ist so, oh, ich weiß nicht, das ist, also man kann seine Feinde wirklich nur aus Jesu Gnade mit seinem Heiligen Geist lieben, also es geht echt nicht anders. Ne? Aber dieser Gedanke, der hat mich richtig dankbar, aber auch nochmal demütig gemacht. Ne? So, boah, ich war auch Gottes Feind. So, hä? Und er hat nicht zu mir gesagt, du verdienst es nicht, dass man dir vergibt oder so. Nein, er stirbt sogar aus Liebe für mich.
Ja.
Das wurde mir bei diesem Abschnitt irgendwie so voll neu bewusst nochmal, wie krass das eigentlich ist. Diese Feindesliebe, die Gott zu hat, auch zu uns, ne? Das, ja. Dieser Fokus ist mir so wichtig, gerade auf uns bezogen auch, ne?
Ja.
Ja, guter Gedanke.
Um in diesem Vergleich zu bleiben, den du gemacht hast, mit, wenn wir jetzt ein Jude wären und müssten zu einem Hamas-Offizier oder so gehen und ihn erretten oder nicht erretten,
das Wort predigen.
Ja, oder ich meine jetzt das Augenlicht öffnen, also wenn wir den Auftrag dazu hätten. Das Krasse ist ja, wenn man dieses ganze Leid hört von diesen Angriffen und sich mal vorstellt, selbst der Schlimmste von denen würde er zu Jesus sagen, es tut mir leid, sei mein Retter, es wird ihm vergeben werden. Und das ist unvorstellbar. Also das ist so unvorstellbar, da denkt man ja aus menschlicher Perspektive, nee, komm, du nicht. Also viele, aber du nicht.
Ja.
Aber genau solche.
Diese unendliche Gnade, ne?
Das ist krass, also, das ist einfach krass.
Als Daniel Siemens hier war, vor ein paar Wochen hat er ja auch in einem Vortrag gesagt, so, ich weiß nicht, mit wem er das gesagt hat, aber ich glaube, er sagte sogar auch, wenn einer dieser schlimmsten Hamas-Kämpfer oder so, der die schlimmsten Gräueltaten angerichtet hat, wenn er sich zu Jesus entscheiden würde, würde er einfach auch ins Himmelreich kommen, auch in den Himmel kommen, so wie wir. Auch ein Hitler wäre in den Himmel gekommen, wenn er sich für Jesus entschieden hätte und seine Sünden bekannt hätte. Und das ist für uns so ungreifbar, ne? So ungreifbar und unbegreifbar auch. Und irgendwie auch nach unserem Ermessen so unfair. Aber Gottes Gerechtigkeit und Güte ist halt viel, viel größer, als wir es fassen können, ne?
Ich liebe da auch das Gleichnis Jesu mit den Arbeitern im Weinberg. Wo manche einen ganzen Tag arbeiten und sich ihr ganzes Leben lang abschuften in diesem Weinberg und einer kommt am letzten Tag und arbeitet ein paar Stunden und kommt genauso, den gleichen Lohn.
Ja. Ich glaube, die letzten so arbeiten heftig. Echt eine Stunde oder zwei oder so. Das ist so heftig.
Und sagen zum Herrn, du bist unfair. Und er sagt, ich habe doch allen den gleichen Lohn versprochen. Was kümmert es euch?
Ihr bekommt, was euch versprochen wurde. Ne?
Genau.
Ja. Ich musste bei dieser Feindesliebe auch an Jona denken, der auch zu den Assyrern gehen muss, also nach Ninive gehen muss, zu den Erzfeinden. Und die haben so schlimme Sachen auch gemacht mit den Israeliten. Ne? Also man kann menschlich gesehen voll nachvollziehen, dass Jona nicht dahin gehen wollte und sie nicht und nicht für ihre Errettung predigen wollte und so.
Ja.
Aber Gottes Liebe und Gottes Güte sind halt größer als unser Gerechtigkeitsempfinden, ne?
Das ist ja voll die Parallele. Also, er hat als Einwand, die werden doch eh nicht sich bekehren, was soll ich bei denen? Aber genauso weiß Gott ja schon, dass sie sich bekehren werden, wenn Jona hingehen wird. Hm. Wie es bei Paulus weiß, dass er, oder Paulus war ja zu dem Zeitpunkt schon bekehrt und Hananias wusste es nur noch nicht. Aber auch da hatte Jona diese menschliche, limitierte Perspektive und dachte, ich weiß es besser.
Ja.
Aber Gott hat es schon längst vorausgesehen. Mhm. Also es gibt echt mehrere Geschichten scheinbar, die genauso abgelaufen sind in der Bibel und irgendwie lernt man doch nicht daraus. Und ich glaube auch, wir lernen heute nicht immer daraus.
Ja.
Nicht menschlich.
Ja.
Ich gucke jetzt mal mit dir. Du hast gesagt, oder ich weiß nicht, du, diesen Punkt mit dem Zwang, kannst du den nochmal erläutern?
Was meinst du?
Du hast gesagt, das habe ich nicht, oder habe ich persönlich nicht ganz verstanden in der Predigt.
Ja, also der Auftrag, den Gott Hananias gibt, ist ja erstmal sehr direkt. Ne? Er sagt, also er gibt direkte Aufforderungen. Steh auf und geh in die Straße und frage im Haus des Judas nach Saulus.
Ja.
Und das sind erstmal ganz klare Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die Hananias einfach befolgen soll.
Mhm.
Und dann begründet das Gott, indem er sagt, denn siehe, er betet und er hat dich schon kommen sehen und so weiter. Ne?
Mhm.
Und ich habe mich in der Vorbereitung so gefragt, wie meint Gott das hier? Also es könnte auf zwei Arten so gemeint sein. Entweder Gott sagt, Hananias, geh dahin und mach das, weil Paulus hat dich eh schon kommen sehen und du musst das jetzt machen, weil ich das, also weil Gott das schon so vorherbestimmt hat, vorherbestimmt hätte sozusagen, weißt du? Das war auch der Vergleich mit den Eltern, die sagen, du musst jetzt ins Zimmer aufräumen
gehen.
Ja,
ja, okay.
Dass sie quasi bestimmen oder vorherbestimmen, wenn man das so sagen kann, dass man jetzt das Zimmer aufräumen muss. Das wäre die eine Möglichkeit und die andere halt die, dass Gott einfach schon gesehen hat, also Gott kennt ja auch die Zukunft, und dass Gott schon wusste oder weiß, Hananias wird gehen, er wird mir gehorsam sein, deswegen hat er Paulus eben auch schon diesen Traum gegeben, sozusagen.
Okay.
Einfach als eine Vorwegnahme dessen, was noch passieren wird. Also ein, wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja, ich verstehe es.
Also, dass Gott das gesehen hat und einfach sagt, Hananias, du wirst eh gehen, ich habe schon gesehen, dass du gehen wirst, sozusagen.
Ja.
In dem Sinne. Und ich denke, so meint Gott das auch, weil ich glaube nicht, dass Gott Hananias einfach so gezwungen hat und so gesagt hat, dir bleibt keine andere Wahl.
Da habe ich manchmal da hatte ich auch, während ich deine Predigt angehört habe, so einen Gedanken gehabt. Auch bei Abraham hatte ich das auch schon mal. Ich frage mich, ob Gott dieses Angebot schon mal anderen Menschen vor Abraham gemacht hat, die ihm aber nicht gehört, die nicht auf ihn gehört haben. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt einfach nicht aufgeschrieben, weil die einfach nicht gehört haben.
Ja, so. Interessant.
Und das hatte ich auch bei Hananias. Hat Gott vielleicht schon zu anderen Christen gesprochen, geht zu Saulus? Oder? Also es ist natürlich nur so ein theoretischer Gedanke, ne? Aber fand ich irgendwie interessant, so darüber nachzudenken. Weil mit diesem Zwingen bin ich bei dir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott einen so zwingt. Ne? Natürlich, man kann sagen, wie du meinst, er weiß ja, was passiert. Natürlich geht er dann schon direkt dahin. Ja, war einfach so eine theoretische Spielerei. Ne? Aber fand ich irgendwie so einen interessanten Gedanken, so ein bisschen.
Ja, ist echt interessant.
So einfach, man weiß es halt nicht, weil die halt ungehorsam waren quasi.
Krass.
Die Frage ist auch, gibt es vielleicht Dienste oder Dinge, wo wir jetzt wären, wenn wir immer gehorsam wären?
Genau.
Oder so, ne? Und was jetzt andere Personen dann machen.
Genau, das kann man weiterspinnen, weil man ist ja safe irgendwo mal ungehorsam oder man hat auch irgendwann mal, ich habe auch schon so oft Gelegenheiten nicht genutzt, wo ich ganz klar das Evangelium predigen konnte. Ich hatte die perfekte Gelegenheit und ich habe es nicht gemacht. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dann hat man immer diesen Gedanken, Mann, Marco, vielleicht warst du der Einzige, der ihm jemals etwas hätte erzählen können. Und dann denke ich immer, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ist. Nicht um sich zu trösten oder so, sondern einfach wirklich, Gott ist ja nicht so beschränkt auf mich, weißt du?
Ja, genau.
Also er hat noch ganz andere Möglichkeiten, um diesem Menschen zu begegnen, ne? Weil das wäre dann ja der gleiche Gedanke, ja toll, ich habe es nicht gemacht, der wird jetzt nie wieder was davon hören, so, ne? Das wäre ja so auch so, weiß nicht.
Ich habe manchmal auch dann, wenn ich sowas hatte, wo ich wusste, okay, ich war jetzt nicht gehorsam, ich habe nicht das gemacht, was Gott mir gesagt hat, habe ich manchmal dann auch gebetet, Gott, es tut mir leid, dass ich es nicht gemacht habe, bitte schenkt der Person aber trotzdem jemanden, damit sie vom Evangelium erfährt oder so, ne?
Ja.
Damit die Person nicht wegen mir jetzt quasi nie vom Evangelium hört oder so.
Ja.
Ich weiß ja nicht, ob Gott das so gemacht hat, aber ja.
Manchmal hat man ja auch diese Aussage, Gott braucht uns nicht, um zu seinem Ziel zu kommen. Also er braucht nur jemanden, aber er braucht nicht spezifisch uns, aber er möchte uns gebrauchen scheinbar, wenn er uns halt beauftragt. dann will er ja auch uns.
Ja.
Das finde ich aber auch interessant, allgemein darüber zu spekulieren, so auf einer so naturwissenschaftlicher Ebene, ist die Zukunft fix oder nicht, weißt du, weil zum einen haben wir freien Willen, zum anderen weiß Gott eh, was passiert. Wiederum, weil er weiß, was alles passieren wird, ist sie dann wiederum nicht variabel durch unseren freien Willen und so. Das ist richtig cool, aber ich fand richtig cool, dass diese Stelle so geschrieben wurde, dass es heißt, Paulus sah einen Mann hereinkommen und ihm die Augen öffnen. Und das fand ich so cool, dass Ananias so weiß, welche Zukunft Paulus gesehen hat und dass er jetzt, also ich hätte richtig Bock daran, darauf, diese Zukunft so wahr werden zu lassen. Wenn ich so das so hören würde in dieser Formulierung, hätte ich richtig Bock, so, boah, ist wie in einem Science-Fiction-Film, jetzt gehe ich hin und lasse diese Prophezeiung wahr werden. Der Auserwählte.
Also, das ist aus dem Text vielleicht nicht ganz so zu beantworten, Justin, aber die Thematik des Augenöffnens, ne? Denkst du, das ist wirklich das physikalische Auge gemeint oder könnte man auch auf die geistliche Ebene da eingehen? Also einfach deine private Meinung.
Also du meinst, ob es nur auf die
Genau, also wurden nur deine tatsächlichen Augen aufgetan oder hat das auch was mit seinem Glauben zu tun? Dass es, weil dieser Begriff mit den wie Schuppen von den Augen fallen, ich glaube, der wird an anderer Stelle auch mal benutzt und ich glaube, da wird er im Zusammenhang mit Glauben benutzt, ne? Den Israeliten wird es wie Schuppen von den Augen fallen. Ich habe es halt nicht, ich habe die Stelle nicht, deswegen will ich nicht zu viel sagen.
Ja. Woher kommt diese Redewendung überhaupt?
Wie Schuppen von den Augen
fallen? Wer hat Schuppen auf den Augen?
Keine,
warum hat man Schuppen auf den Augen?
Keine Ahnung. Interessant, darüber habe ich gar nicht jetzt nachgedacht.
Man vorher vorbereitet.
Ich fand es auch interessant, dass in der Bibel so ein Ausdruck steht.
Ja, das ist eine Redewendung.
Ja. Schon irgendwie interessant. Ja,
Also ist jetzt natürlich Eisegese, wenn man sagt, ne, das ist das Geistliche.
Ja.
Also Eisegese ist etwas rein interpretieren in den Text, was der Text nicht wirklich sagt.
Mhm. Ja.
Deswegen einfach interessenhalber, was du so denkst, könnte das auch auf die geistliche Ebene bezogen sein? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Wunder Jesu lese, auch mit dem Heilen, ich beziehe das irgendwie immer auch auf die Seele, auf das Geistliche, weil er macht ja auch in erster Linie den Menschen an der Seele heil. Also damals, wo Jesus wirklich gewandelt ist auf Erden, war es natürlich auch der Körper, aber das war ja nur das Zeichen seiner Göttlichkeit, ne? Um seine, wie sagt man, Glaubwürdigkeit zu untermauern. Ne? Aber heutzutage ist es ja meistens so, dass die Menschen einfach an der Seele, am Geist heil werden. Wisst ihr, was ich meine?
Mhm.
Und ich denke da auch immer so, ja, Jesus will ja eigentlich den Menschen seelisch heilen.
Ja.
Und deswegen dachte ich hier auch, okay, vielleicht ist das mit dem Augenöffnen auch, okay, seine Augen für die Wahrheit wurden ihm aufgetan quasi, ne?
Ja, ist spannend, darüber nachzudenken. Ich glaube, dass die Veränderung in Paulus aber schon da angefangen hat, wo Jesus Paulus begegnet ist, ne? Also es war ja das Ereignis, warum er überhaupt blind geworden ist, als Jesus ihm begegnet ist und dann gesagt hat, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und das war dieses helle Licht und so. Und ich glaube, dass da wirklich diese Veränderung und dieses Umdenken in Paulus angefangen hat. Und dann lesen wir ja auch, er hat 3 Tage lang gefastet. Er hat die ganze Zeit gebetet auch. Erfahren wir auch aus dem Text. Und es kann sein, dass dieses Augenöffnen einfach so ein, vielleicht so ein symbolisches Element ist oder sein könnte oder so, ne? Also ohne was reinzulegen jetzt.
Ich dachte einfach an, kurz dazwischenrätschen, sorry, der Ende von Vers 17 halt, ne? Weil das so zusammenhängend betont wird. Damit du wieder sehend wirst und mit Heiligem Geist erfüllt wirst.
Ach so, ja, das ist die Frage, worauf das bezogen ist, ne?
Ja, klar.
Also, ich glaube, das ist darauf bezogen, also Hananias sagt, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligen Geist erfüllt wirst. Genau. Ist ja die Frage, worauf sich das jetzt bezieht. Also, wobei es, also es ist schon auf die Sendung von Hananias bezogen, ne? Dass Hananias dahin geschickt wird, um Paulus wieder sehend zu machen. Kann auch sein, dass in dem Moment irgendwie der Heilige Geist auf ihn kam oder so. Wir lesen ja auch, dass direkt danach die Taufe von Paulus war. Also er hat sich taufen lassen.
Ja.
Vielleicht kam auch mit der Taufe irgendwie der Heilige Geist auf ihn oder so. Und da müssen wir auch erwähnen, dass es einfach eine andere Heilszeit ist. Ja. Ne? Dass es jetzt nicht heute auch so ist, dass wir erst mit der Taufe den Heiligen Geist bekommen würden oder so. Und wir wissen ja auch gar nicht, ob der Paulus so war. Aber Schon interessant, dass da irgendwie so ein Zusammenhang ist mit diesem Sehendwerden und mit Heiligen Geist erfüllt werden.
Fand ich auch sehr interessant.
Ja.
Ich denke, es kann beides gleichzeitig sein.
Ich hab's auch so gedacht, vielleicht meinen die einfach beides so.
Ne? Was mir in den Sinn kommt, Paulus hat in zweierlei Hinsicht erkannt. Er hat seine Umgebung wiedererkannt und er hat erkannt, dass wirklich Gott diesen Mann gesandt hat, weil es genauso eingetreten ist, wie Gott ihm sagte. Und ich glaube auch, als Jesus Menschen sehend machte, sie haben ihre Umgebung wiedererkannt und sie haben erkannt, dass er der Sohn Gottes ist.
Ja.
Also ich glaube, das geht Hand in Hand, dieses Erkennen. Also es muss irgendwie beides sein. Zum einen, dass der Geist erkennt, was gerade geschieht, weil es eben diese göttliche Handlung ist, einem gegenüber, und dass man wieder sehend wird. Und ich glaube auch, ich muss auch wieder an Jona denken. Jona hat auch 3 Tage lang in der Dunkelheit verbracht, um umzudenken, um wieder auf den richtigen Pfad zu kommen und dann seinen Auftrag dann doch durchzuführen.
Mhm.
Irgendwie finden wir da schon wieder eine Parallele. Jetzt, also wo du 3 Tage sagtest, kam mir das besonders in den Kopf.
Auch mit Jesus, ne? Jesus war auch 3 Tage lang tot.
Mhm. Ja, nur Jesus hat wahrscheinlich nicht umgedacht oder so.
Ja, Jesus war's. Ja, klar im Kopf.
Hab jetzt auch 3 Tage lang nichts gegessen quasi, also weil er ja nicht lebendig war, körperlich. Mhm. Und ja, schon irgendwie ein paar Parallelen, die interessant sind.
Wird danach allen die Augen geöffnet werden, als er wiederkam. Es ist, ja, cool, wie ich meine, diese Symbolik, die Bibel einfach durchziehen, wenn ich manche vergleiche.
Es kann ja auch sein, dass dieses mit Heiligen Geist erfüllt werden durch die Handauflegung gekommen ist, ne?
Genau,
weil das ja, ich glaube, bei Ältesten ist das auch so, dass ihnen die Hände aufgelegt werden sollen bei der Einsegnung.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob da was mit dem Heiligen Geist beschrieben ist, weil den kriegen wir ja, wenn wir uns bekehren,
genau,
direkt.
Ja. Ich glaube, es gibt es noch einmal bei den Samaritern, ne?
Die dieses kriegen Handauflegen?
Den, ja, genau. Nee, der Handauflegen mit Heiligem Geist empfangen.
Ach so.
Mhm. Also, das ist, glaube ich, auch diese spezielle Heilszeit einfach, ne?
Ja, genau. Schon interessant.
Aber sonst, heutzutage ist ja direkt bei der Bekehrung.
Ja, genau. Das ist ja bei vielen Ereignissen so, die wir in der Apostelgeschichte lesen, dass die
ein bisschen gesondert zu betrachten.
Ja, es hat die erste Gemeinde und so, also die Gemeinde entsteht gerade erst und die haben die Bibel nicht in der Form, wie wir sie haben. Viele Briefe wurden noch erst später geschrieben und so. Deswegen hat Gott da auf andere Weise irgendwie gewirkt und sich offenbart und auch andere Dinge getan und so. Oder Dinge anders getan, als sie jetzt sind.
Ich hätte noch Lust, mit euch auf den Gehorsam zu sprechen zu kommen.
Mhm.
Den Gehorsam von Hananias.
Mhm.
Und als du ein bisschen deine Aussagen der Predigt im Herzen bewegt habe, wie es so schön heißt, im Herzen bewahrt habe, da kam mir ein Gedanke, und zwar ist es ja aus unserer Sicht logisch oder vernünftig, das zu tun, was Gott von uns verlangt, weil wir wissen, dass Gott gut ist und dass wir das tun sollten, was Gott uns sagt, genau wie Hananias es dann doch auch getan hat.
Mhm.
Und dann ist mir die Stelle aus Johannes 15 eingefallen, der Jesus sagt, wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt.
Mhm.
Und das fand ich echt krass. Also für uns ist Liebe ja etwas Emotionales, oft gefühlsbasiert. Und man sagt ja auch, Liebe ist eine Entscheidung. Aber Jesus sagt sogar spezifischer, wer meine Gebote hält, der liebt mich.
Mhm.
Also Hananias zeigt, indem er dann doch geht, dass er Jesus liebt, der ihm diesen Auftrag gegeben hat.
Mhm.
Und jetzt angeknüpft nochmal an, was wir vorhin gesprochen haben, über diese euphorischen Menschen, die es gibt. Es gibt ja auch Menschen, die sich aus einer Euphorie zu Jesus bekehren und so voll gefühlsgeleitet sind und sagen, boah, ich spüre Jesus und ich bin voll dabei und er spricht zu mir. Und dann kommen Phasen, denen die Jesus nicht mehr hören, in Anführungszeichen hören, und dann sagen so, ja, okay, wahrscheinlich bin ich jetzt fern. Aber eigentlich können die so schnell wieder in diese Beziehung zurücktreten, wenn sie einfach anfangen würden, die Gebote Jesu zu halten.
Hm.
Und das finde ich irgendwie sehr interessant, weil man würde ja eher denken, ich muss jetzt warten, bis Jesus sich mir offenbart. Ich muss warten, bis ich wieder was spüre oder bis jemand irgendwas zu mir sagt, was von Jesus sein könnte oder so. Aber das ist ja voll die Gefahr von so einem gefühlsgeleiteten Glauben. Und eher wäre der Schritt, die Gebote zu halten. Und dann, jetzt, damit es auch ein bisschen spezifischer wird, habe ich mir auch so Beispiele überlegt. Also ich glaube, da fängt schon an. Das gebietet er uns nicht, aber das ist ein Schritt, wie wir da hinkommen können, ist, mit ihm zu sprechen und zu sagen, Jesus, ich fühle mich gerade fern oder ich habe gerade nicht diese Euphorie, wie kann ich zu dir zurückkommen, so was kann ich tun, und dann meine Bibel zu durchforschen, so was ist, was Jesus zu mir sagt, was Jesus von mir möchte.
Hm.
Und zum Beispiel sagt er ganz klar, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott. Und dann wiederum, wie liebe ich Gott? Halte seine Gebote. Also es ist so ein Pendel hin und her. Und ich glaube, wenn man so im Kleinen anfangen will, so diese Gebote zu halten, Jesus Liebe zu zeigen, ist zum Beispiel sein Freund oder seinen Nachbarn einzuladen, jemandem die Tür aufzuhalten, jemandem eine Süßigkeit zu schenken, ein Kompliment zu machen. Ich glaube, wenn man so kleine Schritte geht, dann kommt man richtig schnell wieder in seinen Rhythmus von Jesus lieben. Weil ich merke, dass wenn ich mir manchmal vornehme, so kleine Dinge zu tun, die gut sind, die kein anderer sieht, die nur ich und Jesus wissen, dann bin ich manchmal danach so erfüllt. Ich habe so eine unbeschreibliche Freude über so Kleinigkeiten. Mhm. Ich will absichtlich kein Beispiel nennen, aber so, ich habe so eine Kleinigkeit getan und ich war so fröhlich darüber und ich habe mich Gott so verbunden gefühlt, obwohl ich gar nichts für Gott oder für einen anderen gemacht habe. Aber es hat mich so erfüllt.
Mhm. Ja, genau. Und das Problem, wenn man so übelst gefühlsbetont oder gefühlsbasiert ist, das ist ja nicht verwerflich erstmal so, aber dass dieses ganze Konstrukt Glauben und so kann dann übel schnell zusammenbrechen auch, ne? Mhm. Wenn man nur auf Gefühle baut, deswegen hat Dieter ja letztens auch darüber gepredigt, dass der Glaube eben kein Gefühl ist. So, das ist eine klare Entscheidung und eine lebendige Hoffnung, auf die wir warten und in der wir leben dürfen und so. Und was mir dabei auch wichtig ist, gerade auch wenn man so Zeiten hat, wo man voll am Struggeln ist, geistlich gesehen, ne? Wo man voll Schwierigkeiten gerade hat, wo man irgendwie, also gerade wenn man so gefühlsbasiert so also ein bisschen ist, wo man dann sagt, boah Gott, ich kann dich gerade nicht fühlen oder so, oder ich spüre dich gerade nicht, dass man in solchen Zeiten trotzdem am Wort Gottes festhält, dass man trotzdem in der Bibel liest und darin forscht und auch wenn es mal keinen Bock macht, so, also es macht, glaube ich, jedem mal nicht Bock, in der Bibel zu lesen, so. Aber das heißt nicht, dass wir einfach dann sagen können, nee, wir lesen jetzt nicht in der Bibel, bis Gott sich uns wieder offenbart. Mhm. Weil er hat sich ja schon offenbart, wir müssen es nur in Anspruch nehmen, genau. Wir müssen es nur lesen und daran glauben und dann ist es das ja schon, was Gott offenbart hat oder wie er sich offenbart hat und uns weiter auch im Glauben so stärker werden lassen will und so, ne? Ja. Auch Sachen wie nicht die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen nicht vernachlässigen und so, einfach um gestärkt zu werden, um ausgerüstet zu werden, um nicht auf dumme Gedanken zu kommen vielleicht auch oder so. Ist ja auch einfach ein Schutzrahmen, den man da hat, ne? Auch die Gemeinde zu besuchen oder zur Gemeinde zu kommen, weil das eben der Ort ist, wo man, gerade wenn man in so einer Zeit ist, wo man geistlich voll die Kämpfe hat oder irgendwie so sich schwach fühlt oder so, ist ja die Gemeinde gerade so eine Art Tankstelle, sag ich mal, wo man hinkommt und auftanken kann, wo man gestärkt wird, wo wir einander Lasten tragen und abnehmen können und so füreinander beten können. Und das finde ich richtig wichtig, gerade wenn man so eine Zeiten hat, in denen man Schwierigkeiten hat, ne? Aber auch sonst natürlich immer.
Du hast auch noch betont, dass Hananias Angst hatte. Das fand ich sehr cool, weil du im selben Atemzug gesagt hast, und er war trotzdem gehorsam, weil... Oder ich frage euch mal, was denkt ihr denn, wie funktionieren Angst und Gehorsam zusammen? Weil ich würde sagen, ich stimme dir vollkommen zu, ne, auch anhand der Bibel, Gehorsam hat mit Liebe zu tun. Wenn wir Gott lieben, sind wir ihm gehorsam. Und ich sage einfach mal, im Gegensatz dazu kann man auch sagen, Furcht leitet mich zu Gehorsam.
Gibt's auch. Ja.
Also ich bin voll bei dir, Hananias hatte Angst. Und ich finde es so genial und ich glaube, an seinem Gehorsam sehen wir, er hat Gott mehr gefürchtet als den Menschen.
Aber meinst du Furcht in einer Angstfurcht oder in einer Ehrerbietung und Respekt?
Ja, das ist jetzt natürlich nochmal ein ganz neues Thema. Ja, ne?
Was ist Gottesfurcht? Ne?
Also ja, genau. Ich muss ehrlich sagen, das ist auch ein Thema, das mich die letzten Wochen beschäftigt. Und ich komme da nicht eindeutig zu einer Antwort tatsächlich. Weil Jesus sagt ganz klar, ich weiß nicht, ob es in Lukas ist, fürchtet nicht die Menschen, die den Leib töten, sondern fürchtet den, der eure Seele in der Hölle zu verderben mag. Und da denke ich, okay, der Kontrast zu Menschen, die den Leib töten, da scheint es ja wirklich um echte Angst zu gehen. Also wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Auf der anderen Seite kann ich das irgendwie auch nicht so, kann ich keine befreite Beziehung mit einer sklavischen Angst vereinbaren.
Ja.
Nee, das ist für mich auch schwierig, wisst ihr, was ich meine? Zum Beispiel Prediger sagt auch, Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. In Prediger sagt Salomo, fürchte Gott und halte seine Gebote. Also das scheint irgendwie so Hand in Hand zu gehen. Aber anscheinend ist so Gottesfurcht und Liebe zu Gott beides so Motivation, Gott gehorsam zu sein. Wobei, Justin, du hast recht, ne, was heißt die Furcht? Ich habe da leider keine Antwort, kann ich ja auch nicht geben, will ich auch gar nicht, das ist so ein großes Thema.
Ja.
Ich fand es nur interessant, dass es diese beiden Motivationen zu sein scheinen. Ne?
Ja,
in Johannes auch ganz interessant, da steht, und viele von den Pharisäern glaubten an ihn, aber sie bekannten sich nicht zu ihm, weil sie die Menschen mehr fürchteten als Gott. Wieder dieses Fürchten so, ne? Also das scheint irgendwie so Hand in Hand zu gehen.
Ja. Ja,
echt. Und das fand ich so genial, dass du gesagt hast, er hat Angst und ja, er hatte hundertprozentig Angst, aber diese, ne, boah, aber Gott ist doch viel größer als die Menschen. Ich muss Gott viel mehr fürchten als die Menschen.
Mhm.
Und das muss natürlich jeder für sich irgendwie erschließen, ne? Was heißt Ehrfurcht haben vor Gott oder Gott fürchten? Ja. Da will ich jetzt auch nicht drauf antworten, das ist doch viel zu groß. Aber fand ich einfach interessant, dass es diese beiden Dinge sind irgendwie, ne?
Ja, ich glaube, das, was diese beiden Dinge verbindet, Angst und Gehorsam, ist Vertrauen.
Mhm.
Weil man kann Angst haben und wir sehen bei Hananias, er hat Angst. Wir sehen bei Jesus, er hat auch übelst Angst, als er in den, kurz bevor er in den Tod gehen musste und so.
Mhm.
Also bevor er gekreuzigt wurde und sowas. Also Angst ist real, Angst ist erstmal auch nicht schlimm oder nicht schlecht, nicht verwerflich, das zu haben. Wenn sie den Gehorsam nicht hemmt, die Hingabe zu Gott nicht hemmt. Ne?
Ja, ja.
Und ich glaube, das, was es verbindet, ist eben das Vertrauen, dass man sagt, ich habe Angst, aber Gott, ich vertraue dir, dass du bei mir bist, ich vertraue dir, dass du alles richtig führen wirst und so. Jesus sagt ja auch, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So, ne? Also er geht auf diese Angst ein, ihr habt vielleicht Angst und das ist verständlich und das ist menschlich und so, aber ihr braucht keine Angst haben, vertraut mir, weil ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt besiegt, so, ne?
Boah, das ist so genial gerade. Du sagst, Vertrauen ist quasi der Schlüssel, die Angst zu überwinden. Und vor zwei Tagen habe ich mich mit dem Einzug in Kanaan beschäftigt. Und da haben die Israeliten aus Angst, waren sie ja ungehorsam. Und Gott sagt auch dort nicht eure Angst vor das Problem, sondern euer Unglaube. Und das passt perfekt mit dem zusammen, was du gerade gesagt hast. Du sagst, Vertrauen hilft mir, die Angst zu überwinden. Und bei den Israeliten war es der Unglaube, der Gegensatz zum Vertrauen.
Mhm.
Und sie wurden von ihrer Angst beherrscht und waren Gott nicht gehorsam. Ne? Also richtig genial gerade, dass so das Vertrauen, zu wer Gott eigentlich ist, hilft mir, die Angst zu überwinden, die ich eventuell habe. So, ne? Das ist echt krass. Und dementsprechend, wenn ich Unglauben habe oder Gott nicht vertraue, dann werde ich von meiner Angst verzerrt quasi und bin ungehorsam oder mache nicht das, was mir aufgetragen wird. Ne? Aber das fand ich so krass, dass er nicht sagt, eure Angst ist eure Sünde, sondern euer Unglaube, sagt er an der Stelle.
Ja.
Ne?
Ja.
Also bei den Israeliten.
Ja, genau.
Ich will noch eine andere Perspektive einfach reinwerfen, jetzt keine Lösung anbieten, sondern Perspektive. Und zwar, wenn ich so etwas höre wie diese Geschichte, wo Hananias zwar Zweifel hat, aber dann doch geht und man weiß, er hatte irgendwie Angst, dann dadurch zum einen die Angst gegenüber Paulus auf jeden Fall. Er hatte hier wirklich menschliche Angst vor Paulus, der gegen zu seinem jetzigen Standpunkt oder zu seinem Wissensstand gegen die Christen war und sie verfolgen und töten wollte. Und zum anderen aber deute ich, wenn er jetzt sagt, er fürchtete Gott und hat deswegen den Auftrag ausgeführt, wenn ich mich versuche, in Hananias reinzuversetzen, dann kommt mir mal so die Formulierung in den Kopf oder auch bei anderen Begebenheiten, wer bin ich, dem lebendigen Gott, der zu mir gesprochen hat, Nein zu sagen, wenn er sich doch gerade bewiesen hat, dass es ihn gibt, indem er zu mir gesprochen hat. Wisst ihr?
Ja.
Also so eine Seele, die von Gott geschaffen wurde, die ihren Schöpfer hört. So, wer ist sie zu sagen, Gott gibt es nicht, ich muss nicht auf ihn hören. Sondern irgendwie das Gefühl, dass dann so ein anderes Register schaltet und man das auf jeden Fall auch ausführen möchte. Nicht nur, dass man Angst hat vor Gott, sondern man erkennt einfach, es ist jetzt dran. Also ich bin auch nicht ganz sicher mit Gottes Furcht, weil ich denke auch, also zum einen verstehe ich darunter Angst, zum anderen auch nicht.
Ja, ich auch.
Ich bin so ein ambivalentes Verhältnis, ne? Ich habe so ein Gedankenbild über Furcht, aber ich kann es nicht erklären. Das ist total schwierig.
Ja.
Aber ich denke, er war einfach sich bewusst, was sind meine Optionen. Meine Option ist, ich wende mich gegen den lebendigen Gott, der über meinen Heil entscheidet. Oder ich gehe einfach zu Paulus, der zahm betet.
Also ich habe mich, ich mache es nicht gerne, aber manchmal versucht man sich schon so eine Situation reinzudenken, ne? Mhm. Wo Leuten, wo man wirklich so vor dem Tod gestellt wird. Ich habe heute ein Buch gelesen, wo auch der Autor die Thematik der Christenverfolgung beleuchtet, über die Jahrhunderte hinweg, ne? Und wenn man so, boah, wo ich so gelesen habe, was mit unseren Geschwistern passiert ist und wo diese, was die so durchmachen mussten, dann kommt man natürlich so ins Nachdenken, ne? Mhm. Und ich fand diesen Gedanken so krass, dass Jesus sagt ja, wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr leben, auch wenn ihr sterbt, ne? Also dieser Gedanke, egal was mir passiert, Jesus macht das rückgängig. Also er ist so Herr darüber, man kann zerstückelt werden, man kann verbrannt werden. Es ist kein Hindernis für Gott. Ich finde, und der Gedanke, der hat mir richtig Trost gegeben, so, ne? Also meine Glieder können verstreut werden. Gott ist nicht behindert dadurch, mich neu zusammenzusetzen, einfach in seiner Macht, so. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so krass.
Das ist wirklich krass.
Es ist voll egal, was mit mir passiert. Also, das kann man wirklich so sagen dann.
Ja.
Ich konnte rein gewissens sagen, es ist voll egal, was mit dir passiert.
Ja, das Problem ist halt, also, was dann daran hindert, das sozusagen, ist dieses, ich will selber die Kontrolle behalten und ich will mein Leben nicht so einbüßen müssen oder so.
Ja, klar, das ist dann der Kampf, ne? Mit dem,
genau. Genau. Aber das wäre echt die vollkommene Form, wenn man sagt, okay, es ist egal, was mit meinem Körper passiert, was mit mir passiert, weil ich werde bei Jesus sein.
Also, sollte ich mal in so eine Situation geraten, werde ich auch den Kampf meines Lebens haben, natürlich. Das soll jetzt gar nicht so sich anhören, als würde ich so, ne, endlich oder so, ne?
Ja.
Ich werde auch Todesangst haben, auf jeden Fall. Aber das hat mir schon so eine Ruhe irgendwie gegeben, so, weil der Tod ist einfach unausweichlich. Ob ich umgebracht werde oder eines natürlichen Todes sterbe, wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Das ist so, und das ist so tröstend, dass Jesus sagt, ich habe den Tod besiegt. So, Paulus sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Ne? Das ist klar, der Schmerz und Folter und so, das ist natürlich, das ist nochmal wieder ein Christenverfolgung, ein ganz anderes Thema, aber es gibt einfach Hoffnung, diese Auferstehungshoffnung, das ist schon krass.
Ja, voll. Ja, deswegen finde ich, dass Gehorsam einfach so eine heftig wichtige Sache ist, ne? Mhm. Also gar nicht Gehorsam im Sinne von, ich muss als
Ritual
jetzt,
oder so.
Ja, genau, ne? Als Ritual oder als, so in der Richtung Werksgerechtigkeit oder so. Das überhaupt nicht. Aber dieses, ich liebe Gott und deswegen kann ich gar nicht anders, als das zu machen, so, ne? Das ist ja, das sehen wir in Johannes 3, Vers 16 auch. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Also auf die Liebe Gottes folgt die Tat Gottes. So, und das hängt irgendwie zwangsweise zusammen, dass man das Liebe nicht einfach nur heißt, man sitzt jetzt einfach rum und freut sich in der Liebe oder so, sondern Liebe heißt, man ist bereit zu geben, man ist bereit aufzuopfern, ne? Also diese aufopfernde Liebe ist irgendwie so,
ohne was zu verlangen dafür auch, ne?
Genau, so bedingungslos und so, ja.
Ich habe das bei mir auch beobachtet, wenn man immer, wo ich lieblos reagiere oder bösartig oder so, wenn ich das so reflektiere, dann merke ich immer, dass es eigentlich dabei um mich ging. Mir wurde etwas genommen, was ich wollte, oder ich wurde in etwas gestört, was ich gerade genossen habe oder so.
Ja.
Und du denkst so, Junge, was bist du für ein Typ? So, das ist so krass, ne? Also, und genau wie Justin meint, wenn du etwas oder jemanden liebst, dann tust du alles dafür, so eigentlich, ne? Also es ist so eine harte Realität, aber das muss man sich einfach eingestehen. Dem, was ich liebe, dem gebe ich mich hin. Das ist einfach so.
Ja. Und ich habe in einem Buch, ich glaube von Tim Keller war das oder so, habe ich gelesen, dass er, also er schreibt auch über diese Liebe, diese aufopfernde Liebe und sagt, diese aufopfernde Liebe ist der größte Liebesbeweis, den man irgendwie äußern kann. Ne? Also eine größere Liebe kann man, das sagt Jesus ja auch, eine größere Liebe kann man nicht haben, als wenn jemand sein Leben lässt für seine Freunde.
Johannes 15.
Ja?
Aus dem, was ich vorhin gelesen habe, ja.
Und ich finde es so genial, dass Wandel und Lehre bei Jesus so im Einklang sind.
Ja.
Ne? Das ist so krass.
So heftig, so in der Optimalform.
Und er gibt sein Leben so.
Ja.
Das ist herrlich.
Ja. Und das ist das Beispiel, dem wir eben folgen sollen auch, ne?
Ja.
Auch in dieser ganzen Geschichte mit Hananias habe ich dir auch am Ende gesagt, dass mir voll viele Parallelen zu Jesus irgendwie so klar geworden sind. Aber mit diesem entscheidenden Unterschied, dass Jesus eben, dass seine Zweifel, seine Ängste sich aufs Schlimmste erfüllt haben, sozusagen sogar noch, ne, bei Jesus. Und er ist diesen Weg trotzdem gegangen. Er ist trotzdem diesen Leidensweg gegangen und hat sich, ja, ermorden lassen und hat die Sünde von der ganzen Welt auf seine Schultern getragen, so. Und Ananias, ihm ging es gut nach seinem Dienst. Also er hatte jetzt keine Beschwerden oder so, ne? Und das ist eben dieser Unterschied, der mir da auch klar geworden ist. Und ich glaube, wenn wir Gott dienen, dann heißt es nicht, dass wir automatisch immer nur einen easy Dienst haben werden, dass wir immer nur locker flockig durchkommen werden, weil wir Gottes Willen tun, sondern gerade weil wir Gottes Willen tun, kann es sein, dass wir auch mal für unseren Glauben irgendwie etwas erleiden müssen, ne?
Ja.
Ich habe gerade, wann war das, vorgestern, euren Podcast gehört, wo du, Marco, auch hier warst, wegen Jeremia, wegen der Predigt über Jeremia. Ja. Da habt ihr auch darüber gesprochen,
ja,
dass ein Leben in der Nachfolge nicht heißt, dass man automatisch frei ist von Leid oder von Notsituationen. Es kann sogar sein, dass dieses Leben in der Nachfolge gerade erst dazu führt.
Aber das will, Gegenteil eigentlich,
genau,
sogar. Ne?
Genau. Aber das will Gott eben alles gebrauchen, um seinen Namen zu verherrlichen, um sich groß zu machen, um Menschen zu begegnen und sie zu sich zu ziehen. Ja. Und deswegen wird es zu seiner Ehre sein, auch wenn es menschlich gesehen vielleicht sehr, sehr schwierig und vielleicht auch unverständlich manchmal ist oder so.
Jetzt fällt mir gerade erst auf, was für ein guter Vergleich Ananias für uns ist, weil unsere Leiden, jetzt in Deutschland gesprochen, ja wirklich wenig körperlich sind, sondern wirklich viel mental. Also sei es, dass Menschen mentale Schwierigkeiten haben oder fertig gemacht werden, dann halt mit Anfechtungen gedanklich zu kämpfen haben oder sich Sorgen oder Zweifel haben. Und da ist eher so, das ist ja schon so eine, ich würde nicht sagen geringere Art von Leiden, aber schon so, hat, glaube ich, weniger Auswirkungen als, okay, ich mache gerade gefährliche Aussagen.
Es ist immer schwierig, oder, Leid zu vergleichen.
Genau, das will ich auf keinen Fall machen. Ich will auch gar nicht reingeraten. Ich meine nur, es ist, glaube ich, weniger messbar, weil es in Menschen drin geschieht. So ein Angstleiden oder sei es Depression oder Anfechtung, Sorgen, Zweifel. Das ist so schwierig messbar. Und da finde ich es cool, dass wir so Menschen in der Bibel haben, Hananias, Mose, Jona, wo wir so die Gedanken sehen können und so gucken, wie tragen die das aus. Weil die hatten an manchen Stellen auch körperlich Leiden, aber auch dieses mentale Leiden. Und ich glaube, das ist auch das, wo der Satan uns in unserer Kultur stark angreift, so dieses Gedankliche, weil uns geht es so gut. Voll. Also greift er das an, wo wir noch verletzlich sind. So unsere Achillesfersen, die verstandlichen. Und da finde ich es gut zu wissen, dass Ananias es auch hatte und er hat diese Zweifel vor Gott gebracht und Gott sagt, keine Sorge, das wird schon und er ist einfach weitergegangen.
Genau, ich finde es auch spannend, wir sehen, diese Leute bringen ihre Zweifel vor Gott und sprechen das aus, dann finde ich es aber auch spannend zu sehen, wie Gott dann da antwortet.
Ja, genau,
ne?
Genau.
Also wie reagiert Gott, wie geht Gott mit diesen menschlichen Zweifeln um, weil Gott könnte ja sagen, okay, du hast recht, du hast zu viel Angst, bleib lieber zu Hause, ich frage jemand anders oder so, ne? Aber das ist ja nicht Gott, sondern Gott befähigt halt dafür und Gott hat in diesen Dienst gerufen und er sagt, Ananias, geh trotzdem dahin und vertrau mir sozusagen.
Er macht auch keine Totschlagargumente und sagt, aber ich hab's gesagt und deswegen gehst du, sondern er nimmt die Zweifel und beantwortet sie ja auch. Weißt du, Mose zweifelt mit seiner Sprache und er sagt, kein Ding, ich schick dir Aaron. Ananias zweifelt, weil Paulus gefährlich ist. Er sagt, alles gut, Paulus sitzt und betet. Also er beantwortet die Zweifel spezifisch, obwohl er nicht müsste. Aber er will eben, dass wir genau wissen, worauf wir vertrauen können. Weil wenn er das sagt, dann muss es ja auch stimmen.
Ja.
Dann muss es ja auch eintreffen. Und deswegen ist es cool, dass er die Zweifel so beantwortet. Statt zu sagen, ich bin Gott, ich sage das und das wird so passieren. Ich meine, er könnte, aber er macht es nicht. Er ist er will so persönlich sein. Er kommt so persönlich auf unsere Ebene.
Ja.
Das ist genial.
Das ist mir auch so schön. Da sieht man, wie nahbar Gott einfach ist, ne? Und wie er so auf unsere Nöte eingeht. Wie du sagst, er könnte einfach sagen, ach komm, mehr kann ich rumgehen jetzt oder so. Ne?
Ja, aber, ja, genau.
Ja.
Zweifel nicht.
Ja.
Sagt er auch, aber dann sagt er auch, warum nicht.
Genau. Ja.
Jungs, ich würde das Gespräch hier an dieser Stelle mal ein bisschen zur Landung ansetzen lassen. Wir haben schon sehr viel gesprochen und es war wirklich tiefgründig. Zwischendurch. Ich habe sehr genossen, mit euch zu sprechen.
Ich fand es auch sehr cool.
Ich auch sehr.
War cool, mal als Moderator dabei zu sein.
Ja, echt cool, dass du dabei bist. Justin, hast du einen Vers der Woche mitgebracht, den du unseren Hörern mitgeben willst und uns?
Ja, ich habe mir tatsächlich keinen ausgesucht vorher. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht.
Ist auch keine. Das soll ja überraschend sein. Das soll das im Affekt.
Das ist im Affekt, sagst du?
Hm, vom Geist geleitet, im besten Fall.
Ja.
Aus deiner Bibel suchen. Mit Schreibrand, wo du nichts draufschreibst.
Schreibrand. Moment.
Ich spreche mal kurz weiter, ich muss mich schnell raussuchen. Ich habe wirklich was zu sagen, aber ich mach's doch nicht wegen Schreibrand. Aber könnte ein alkoholisches Getränk sein.
Ja, echt? Einer, der so eine Kehle wehtut. Schreibrand.
Ach, das wollen wir ja nicht.
Nein. Okay, es wirkt jetzt sarkastisch, das wollen wir wirklich nicht.
Das wollen wir wirklich nicht. Aber stell dir vor, Bibel mit Getränkehalter. Das wäre richtig interessant.
Eine Bibel mit Getränke, ja, Alter?
Wie unnötig.
Hä, wo soll der angebracht sein?
Ja.
So am Rücken vielleicht, so ein kleiner Gurt, wo das Getränk so reinhängst. Aber dann musst du die Bibel auch immer hinstellen, ne?
Wie? ich habe hier einen Vers, den ich eingangs auch schon erwähnt habe, der für mich irgendwie eben alles zusammenfasst. Der Vers, der für mich persönlich so alle biblischen Aufträge an uns irgendwie so zusammenfasst und so. 1. Petrus 1, ab Vers 16 lese ich mal vor, denn es steht geschrieben: Seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken.
Das fasst es wirklich sehr gut zusammen.
Das ist für mich so dieses, okay, seid heilig, Gott ist heilig und guckt auf eure Erlösung, guckt, wie ihr erlöst worden seid und dann begreift doch, ihr könnt gar, also ich kann gar nicht anders als heilig zu sein, weil das kostbare Blut Jesu, was für mich vergossen wurde, was für mich, also er war unschuldig, er war rein, er war ohne Flecken, ohne Fehler, ohne Sünde und er hat das alles aufgegeben und wurde beschmutzt mit meiner Sünde, damit ich eben heilig sein kann und deswegen kann ich doch gar nicht anders, als heilig zu sein, als ein Licht zu sein für ihn.
Ja. Das trifft es sehr gut. Dann wünschen wir euch als Hörern?
Euch als Hörer.
Kommt da kein N?
Hätte ich auch gedacht, mit N.
Ist nicht, keine Ahnung.
Wir gehen mit Justins Version, weil er ist der Prediger. Wir wünschen euch als Hörer eine gesegnete, Gott geführte Woche und wünschen, dass dieser Podcast, solltet ihr ihn, wann auch immer ihr ihn hört, wünschen, dass er euch Erkenntnisse schenkt. Und ja, es geht hier nicht um uns, wir reden nur über den, der uns befähigt hat, über ihn zu reden und uns die Stimme gegeben hat, ihn zu ehren. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal. Adios.